Also ich bin nicht an der Effizienz interessiert, sondern an dem Weg, den ich lebe.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine Folge, die es nur gibt, weil ich in Anbetracht einer Ausstellung, die ich mir vor ein paar Monaten in Linz angeschaut habe, so fix und fertig war, dass ich den Künstler direkt angesprochen habe und gesagt habe, ich möchte mehr über diese Arbeiten erfahren, ich möchte wissen, wie es dazu kommt, und er hat ja gesagt und ich bin sehr froh, dass wir einen Termin gefunden haben, der jetzt auch noch ermöglicht, das Gespräch, die Podcastaufnahme während der Laufzeit der Ausstellung. Sie läuft nämlich noch bis zum 14.09.2025 und zeigt eben große Keramikskulpturen von Elmar Trenkwalder. Die Ausstellung kuratiert hat Genoveva Rückert, und ja, vielleicht geht's euch ja, wenn ihr euch die Ausstellung anschaut, wozu ich nur absolut raten kann, so wie mir. Ich war nämlich schockiert und sprachlos. Ich war überwältigt von der Größe dieser Skulpturen. Und ich war dann doch relativ überrascht, als ich dann in meiner Vorbereitung für dieses Gespräch erfahren habe, dass Elmar Trenkwalder eigentlich Malerei studiert hat. Und da habe ich dann aber auch ziemlich genau gewusst, worum sich dieses Gespräch drehen wird und wo auch der Ausgangspunkt meines Interesses und meiner Fragen sein wird. Nämlich eine Frage drängt sich für mich nachgerade auf, und zwar, wie schnell kommt man denn von der Malerei zur großen Skulptur?
Ja, es braucht schon einige Zeit, sagen wir so. Aber wie gesagt, ich glaube, und das war auch so schon in der HTL, also es war meine Ausbildung vor der Akademie, also für Malerei, hat mir der damalige Professor für Zeichnen, Andreas Weisenbach, der hat gesagt, du bist ein Bildhauer, du gehörst zu den Bildhauern. Mhm. Er kann mir das noch ermöglichen, das war im ersten Jahr. Yeah. Aber ich habe mir da eigentlich, mir hat Bildhauerei schon immer imponiert, aber das war mir eigentlich fernab. Ich wollte eigentlich Maler werden, weil ich habe da meine Vorbilder gehabt oder so eine Vorstellungen. Mhm. Also Bildhauerei war mir einfach zu weit weg.
Mhm. Aber der hat etwas gesehen, was dir noch nicht so bewusst war.
Nein, sicher nicht, weil, weil ich habe viel gezeichnet als Kind, oder das war immer meine Ausdrucksweise. Mhm. Also wirklich, wir haben Blöcke und Zeichenberge, auch mit Freunden, also da habe ich gutes Umfeld gehabt, also das war unsere Unterhaltung. Mhm. Neben natürlich anderen Fußballspielen oder sonst was, aber das war sicher eine große Freude.
Ja. Aber das ist ja, ich meine, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, jedes Kind zeichnet ja. Jedes Kind hat einen Aquarellkasten irgendwann oder zeichnet im Kindergarten, in der Volksschule, auch noch im Gymnasium zum Teil. Aber irgendwann hört das dann auf. Mhm. Aber bei dir hat es nicht aufgehört.
Nein, habe ich immer Lust gehabt. Ja. Also das war.
Also da gab es keinen Bruch.
Da gab es keinen Bruch. Ja. Meine Zeichnungen sind oder meine Schulhefte sind immer dadurch aufgefallen. Ich meine, die waren äußerst schlampig und lückenhaft, aber ich habe die Lehrer damit korrumpieren können, dass sie mit Zeichnungen voll waren, und ein paar haben diskutiert, andere natürlich nicht. Ja. Ich frage, ob ich das gemacht habe oder so, es war immer das Ding, weil mir war langweilig im Unterricht und habe eigentlich meistens was für mich gemacht, aber ich war natürlich auch kein besonderer guter Schüler dann, es hat immer so gereicht, dass man halt so durchkommt.
Ja. Und hat das diese Neigung, wie war das familiär bedingt? Gibt es in deiner Familie?
Ja, gibt es schon. Mütterlicherseits gibt es einen Großvater, der war so eine Art Ingenieur. Und der war in den Niederlanden, und der hat sehr tolle Zeichnungen gemacht, das hat er können. Und der hat natürlich nicht die Mittel gehabt, der hat dann Brotberuf gebraucht und war eigentlich wahrscheinlich ein verhinderter Künstler.
Ja. Also in der Familie war das dann nicht, das Elternhaus war nicht schockiert, dass der Bub nur zeichnet und keine guten Noten heimbringt?
Naja, das war nicht so erfreut, aber es war jetzt das Künstlerische war schon okay. Ja. Und ich habe das halt schon machen können. Also da ist nie was dagegen. Mhm. Gelegt worden, weil es waren auch die Brüder von meiner Mutter, die haben auch gut zeichnen können. Ja. Und das war dann auch Teil der Spiele oder wenn die auf Besuch waren, ja, dass man da sich so bei schlechtem Wetter vor allem so unterhalten, mhm, hat. Also ja, das war. Und eben meinen Großvater habe ich auch noch erlebt, da war ich vielleicht drei Jahre oder vier Jahre. Ich kann mich an ihn erinnern, wie er mit meinem Lego gespielt hat. Und der hat alles ganz systematisch, mhm, aufgebaut und hat so Architekturen gebaut und gezeichnet. Also das war spannend und unterhaltend. Das hat mich interessiert, mhm, wie, mhm, der an das rangeht. Weil ich war immer eher chaotisch oder also wie man halt als Kind spontan, mhm, an so eine Sache rangeht, mhm, impulsiv. Mhm. Und er hat zuerst einmal die ganzen Klötze sortiert nach Farbe, Größe und hat dann was systematisch gebaut. Mhm. Also...
Nein, das ist natürlich, also ich meine, wenn man sich deine Arbeiten anschaut heute, das geht wahrscheinlich nicht ohne ein System, ohne genaue Planung.
Ja, geht's nicht. Ne? Sicher nicht.
Also da regiert ja nicht das Chaos.
Nein, sicher nicht.
Oder zumindest vielleicht am Anfang? In einer Idee? Ist die Idee chaotisch?
Ich könnte vielleicht so versuchen zu erklären, also wie ich vorgehe. Mhm. Man hat eine Idee am Anfang oder Vorstellungen, ist inspiriert oder sagen wir, inspiriert ist vielleicht auch noch zu viel gesagt, mhm, angeregt von, mhm, irgendwas. Gell? Mhm. Das heißt, meistens von anderen Kunstwerken oder auch Natur ist sehr wichtig, mhm, Formen, die anregen und Kunstwerke, die natürlich kultivierte Formen sind, die interpretierte Formen sind, die mich reizen von einer Problemstellung oder von irgendwas, wo ich was sehe und da fängt nachher irgendwo das an, ob das in mir was nieder, ob sich da was niederschlägt und da fange ich eigentlich an, vielleicht zu zeichnen und vor allem auch im Kopf immer, das beschäftigt mich und dann fange ich an, wenn ich denke, das ist ein Thema, das mich interessiert, dann fange ich auf die abstrakteste Art und Weise an das Thema ranzugehen, ist es so realisierbar, kann ich so umsetzen und das sind eher keine künstlerischen Zeichnungen in dem Sinn, sondern eher Projektzeichnungen. Mhm. Und da lasse ich das eigentlich immer, ich trage solche Sachen oft Jahre mit mir herum, ja, vor allem bei den ganz großen Sachen, weil wenn ich anfange mit sowas, dann weiß ich, dann hänge ich Monate, zum Teil eben auch Jahre an dem dran und das ist nachher praktisch, das kann man nicht abschneiden, das Projekt oder, mhm, schwer oder da setzt man sich schon dem Risiko aus, dass man sehr viel auch riskiert, weil wenn ich die Hälfte von dem gemacht habe, da kann man mehr oder weniger nicht mehr zurück und das ist nicht beliebig einfach, dass ich nachher das komplett abändere, sondern das ist schon eine Sache, die eine Struktur hat, die von Anfang an mehr oder weniger bestimmt ist.
Okay, das heißt, du hast eine Vorstellung von diesem Ding.
Ja.
Dann machst du Zeichnungen und dann wird es immer konkreter, aber es ist, und das wird dann abgearbeitet, aber die wahrscheinlich, also es ist nicht so, dass du dir vielleicht nach ein paar Monaten denkst, okay, das wird mir jetzt zu groß, ich mache eine abgespeckte Version.
Das geht nein, das würde nicht gehen, weil das nicht funktioniert. Also ich sehe das so, oder für mich ist es so, das Künstlerische ist eigentlich der Prozess, wo ich das wirklich anfange. Mhm. Also das ist, und die Skulptur hat ja immer eigentlich bei mir einen Körperbezug, also, mhm, wirklich zum Hand, zur Handgröße, zu den Fingern, zu den Bewegungen, zur Gestik, weil es gibt das Modell im Kleinen, da geht der Maßstab runter, das benütze ich auch natürlich, um irgendwelche Proportionen, Räume oder irgendwas festzulegen, um für mich eine gewisse Orientierung in dem Raum zu kriegen, wo ich mich bewege dann. Weil ich sehe das in meinem Atelier nicht auf einmal, die meisten Sachen. Also die mittelgroßen schon, aber die ganz großen wie in Linz, also da im Ding, da sehe ich maximal zwei oder drei Türme. Mhm. Und dann auch ohne Spitze.
Ja.
Das braucht man schon eine Vorstellung. Mhm. Und das andere ist, wenn ich was aufblase, mhm, also in die andere Richtung, also wenn wir von der Körpergröße weggehen, ich verdopple was, mhm, in der Größe, das hat halt den Effekt, irgendwas Mächtiges darzustellen, aber ohne sozusagen den gleichen Inhalt doppelt so groß. Mhm. Mhm. Und das, sowas will ich nicht da zeigen. Ja. Also das ist nicht mein Ziel. Also klassische Denkmäler sind aufgeblasene Skulpturen meistens.
Ja.
Sind auch, die empfindet man in vielen Fällen als eher hohl. Ich meine, die wirken auf die Weite, die haben andere, die haben andere Absicht. Sowas will ich eigentlich nicht machen. Mhm. Für mich ist das alles begangener und begriffener Raum, sagen wir mal, begriffener Raum.
Mhm. Also wenn, also du hast jetzt angesprochen, diese große Skulptur zum Beispiel, die da jetzt in Linz zu sehen war, wenn du beginnst, an der zu arbeiten, hast du in der, siehst du sie schon vor dir oder bist du manchmal überrascht?
Da gibt es viele Aspekte. Also die Skulptur, da kann ich sagen, ich oft gehe nur von Zeichnungen aus, von der Skulptur. Mhm. Das kommt da darauf an, wie sie strukturell angelegt ist. Die meisten sind eigentlich flächig zum Teil und auf die Wand projiziert. Andere sind in den Raum, aber auch geometrisch und rundherum strukturiert, 3D. Mhm. Aber was bei dem Projekt, was in Linz jetzt auch zu sehen ist, das ist eine Arbeit, die praktisch keine Symmetrien besitzt. Mhm. Ich meine, irgendwo findet man immer eine Möglichkeit, irgendein kleines Teil, aber man wird da nirgends eine Achse durchlegen, in keinster Weise. Also das war irgendwo auch das Thema, weil in anderen Arbeiten, eigentlich bei vielen meinen Arbeiten, die Symmetrie ein Thema war. Der Bruch mit der Symmetrie. Und wie gesagt, bei Arbeiten, für mich ist eben Zeichnen in dem Sinn, wenn man sozusagen im Entwurfsstadium ist, ist es eigentlich nur Hilfsmittel. Mhm. Und das Modell ist auch Hilfsmittel. Das ist kein Kunstwerk in dem Sinn. Nicht, ich habe es schon bei meinen Werken drinnen, aber das ist eigentlich, der künstlerische Prozess ist eigentlich erst bei den Arbeiten, wo ich sage, da bin ich eigentlich mit Körpergröße dabei. Und auf die konzentriere ich mich eigentlich auch. Mhm. Und das andere ist eigentlich sozusagen Orientierung. Also ich weiß, wenn deine Frage auf das ausgeht, ob ich das weiß, wie die ausschauen kann, da habe ich schon eine Vorstellung, oft mit ein bisschen anderen Farbe oder so, wobei ich da auch schon Farbvorstellungen gehabt habe, weil ich Figuren gemacht habe mit der Glasur und vorgefühlt habe. Aber dann fängt man an und geht eigentlich dem Modell nach. Also was eigentlich, es ist, vielleicht eine Partitur ist viel gesagt, aber ja, es ist wie irgendwas, was man Struktur und Raum vorgibt, aber mit allen Freiheiten der Interpretation. Mhm. Und die muss in sich stimmen.
Ja.
Und die muss in sich stimmen.
Ja. Okay, das, also in meinem Kopf spielt sich's ab. Also ich schreite dahin, wo es mich am schnellsten hinzieht. Mit diesem, wo du sagst, die Zeichnung übers Modell zur fertigen Arbeit.
Ja.
Wenn man so Rubens,
also
ein gutes Beispiel. Ein Rubens Altarbild, 5 Meter mal 2,5 Meter.
Ja.
Und dann manchmal ist es ja schön zu sehen in Museen, wenn dann daneben der Bozzetto hängt.
Genau.
Da ist natürlich in diesem Bozzetto so eine Suche drinnen, eine Unklarheit, eben etwas Suchendes. Und es ist ja der Bozzetto ganz sicher und allermeistens dann vom Ruben selber gemalt und das große Altarbild halt dann auch von der Mithilfe der Werkstatt. Also steckt in diesem Entwurf oft ein größerer Zauber drinnen als in dem großen Ding? Ist jetzt mal so lapidar dahergesagt von mir. Du hast jetzt gerade gesagt, dir geht's aber eigentlich dann, bei dir muss dann in dem großen, in dem fertigen Ding, da muss, das ist dann
das, ja, ist dann das Wesentliche. Ja, ist mein Versuch. Ja. Da muss ich ja befriedigt sein von dem. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel. So Rubens, klar, für mich liegt da auch in dem sozusagen in dem ungeahnten Möglichen, was noch drinnen ist. Und ganz abgesehen von der Meisterlichkeit, was so Rubens hat, das sieht man ja in den kleinen Bildern im Vergleich zu den oft sehr großen Auftragsarbeiten. die sind die allerschönsten mhm. und tollsten Arbeiten. Ja. Die haben alle Frische und alle ja. Dinge. Während natürlich so große Auftragsarbeit auf dem Niveau, wo mhm. die besten Künstler mitgearbeitet haben in der Werkstatt, wo Dane am besten die Fälle mhm. gemalt hat. Und
mhm. Waren ja auch die Besten. Ja.
Ja, waren auch die Besten. Aber es ist halt mehr, ist auch mehr Theater mhm. und ist mehr Oberfläche, mhm. wie natürlich diese intimeren Entwürfe, die mit aller Spannung mhm. und mit, das wollte ich eben auch sagen, mhm. es ist eigentlich das Urkreative, der künstlerische Prozess, den mhm. kann man ja nicht, den kann man ja nicht vermitteln, weil man ist allein im Atelier, man ist ja kein Musiker, beim ja. Musiker schaut man vielleicht zu, wie er das eben in der Bestform sozusagen mhm. von sich gibt. Mhm. Aber als bildender Künstler ist das ein intimer, abgeschlossener Bereich. Also mhm. den empfinde ich so als für mich als Arbeit. Und wie gesagt, und wenn die Arbeit fertig ist, man erleichtert. Und für mich ist die Form vielleicht einmal, hat sie das, wenn ich, bei kleineren Arbeiten ist es möglich, wenn sie noch feucht ist, in der vollen Feuchtigkeit mhm. als Skulptur vor mir steht oder als Plastik mhm. vor mir steht. Und mhm. das ist eigentlich... Da ist der künstlerische Prozess einmal zuerst abgeschlossen.
Mhm. Und dann wird es nur noch?
Nein, nur noch, es kommt die Glasur, es gibt schon so kleine geplant. Seiten, aber da ist es nachher eigentlich auch dem Schicksal ein bisschen überlassen, weil die Schrumpfung macht was mit der Form.
Ja.
Und das gibt man, mit der Glasur kann man da schon was zurückgeben, aber es ist eine Transformation, die eigentlich schon von dem weg ist, was man eigentlich auch beim Künstlerischen oft tun muss. Man muss eigentlich die Natur mitarbeiten lassen.
Mhm.
Also das heißt, man stellt das eigene Ich eigentlich schon letzten Endes hintan.
Mhm.
Jetzt, es ist so, es klingt...
Ja, naja, nein, das, also das klingt für mich total schlüssig. Es entstehen dann große Keramiken. Wahrscheinlich der Prozentsatz, wenn man jetzt sagt, okay, die Skulptur in Österreich, da ist wahrscheinlich viel Holz dabei, es ist wahrscheinlich dann vor allem viel Metall, Bronze oder, ja, oder Aluminium. Aber Keramik ist, da gibt es jetzt nicht so viel. Ich meine, gibt es da viele, gibt's da Leute, die mit denen du so dieses Gebiet so.
Nein, was man sagen muss, und das wird oft ein bisschen vergessen oder so. Ich meine, was ich gekannt habe und was da war, aber das war der Thomas Stimm, der mhm. hat sogar in der gleichen Ausstellungsreihe, damals wann war das 82, glaube mhm. ich, wenn ich mich nicht ganz irre,
mhm.
Diese kleinen Keramikskulpturen zeigt, die ich sehr schätze.
Mhm.
Und der hat dann später größere Sachen gemacht, auch in Köln, mhm. In derselben Werkstatt.
Mhm.
Dann hat es den Thomas Schütte damals gegeben,
mhm.
der auf der Documenta so große Figuren gemacht hat. Aber was ich auch besonders geschätzt habe, waren vom Sigi Anzinger die Keramikarbeiten. Mhm. Die waren zum Teil nicht gebrannt,
aber Ton,
das war roher Ton, aber er hat da gebrannte Sachen gemacht und macht da. Die finde ich großartig und die sind mhm. die unterhalten mich, aber es mhm. ist eine andere Welt und das mhm. Aber das ist wirklich gut.
Ja.
Und das sind eigentlich die Leute, also dieser Zugang ist mir näher wie die wirkliche Keramik.
Ja.
Weil ich komme nicht aus einem Keramikumfeld mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon Keramikmuseen angeschaut, aber wenn ich in ein Museum gehe, ist das der letzte mhm. Teil, den ich mhm. angeschaut habe. Mhm. Jetzt vielleicht eher öfter, weil da Sachen drinnen sind, die mich so unmittelbar interessieren mhm. könnten, aber ich schaue mir Bilder und Skulpturen
mhm.
an.
Mhm. Vom Lucio Fontana gibt es aber auch diese.
Gibt es auch, ja. Die sind, habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so gekannt, aber die sind sehr schön, diese kleinen. Ja.
Ja.
Nein, das hat. Mhm.
Naja, aber also wenn man, ich habe mir immer gedacht, wenn man zum Beispiel jetzt anschaut, ich weiß nicht, den Avramidis oder den Votrupa oder den Pilhofer, wenn man so eine große Skulptur in Bronze dann da stehen sieht, dann weiß man natürlich, okay, bis das einmal dann wirklich zum Gießer kommt, dann muss ja so die Überzeugung so groß sein, dass das sitzt. Und dann kommt dann noch einmal dieser Schritt, wo man das quasi aus der Hand gibt und dann die Abgussform macht und das dann gießt.
Ja. Ja, das wollte ich auch sagen, das ist ja ein klassisches Bildhauermaterial, der Ton. Also das ist das Skizzenmaterial oder die Grundform.
Mhm.
Aber eben die Bildhauer, die das abgossen haben, die haben das eben im feuchten Zustand auch abgenommen. Mhm. Das heißt, da ist die Form, da kann man die volle Plastizität kontrollieren, da hat man die volle Form.
Mhm.
Während wenn ich es trocknen lasse,
mhm.
und das brenne, dann schwindet es. Und das muss man mitdenken, beziehungsweise irgendwas geht da immer in dem Sinn verloren ein bisschen, weil das hat man nicht ganz im Griff. Man lernt da, man muss mit dem umgehen, aber in Frankreich gibt es einige von den großen Pigalle und wie sie alle heißen, ich kann jetzt nicht alle zitieren, da gibt es einiges an Büsten, die in Terrakotta gemacht sind.
Mhm. Aber du hast nie das Bedürfnis verspürt, dann das also in Bronze zu gießen, oder gibt es?
Wohl gibt es, ja, habe ich schon gemacht. Wohl. Ja. Manche eignen sich, das sind die Formen. Ich habe auch in Gips, also wo man wegklopft, also so bildhauerisch arbeiten,
ganz klassisch,
fällt mir nicht schwer. Ja. Ist auch interessant, nur ich muss sagen, der Gips ist ein Material, mit kann man ewig arbeiten. Ja. Das zwingt gar nicht zum Abschließen.
Ja.
Und das liegt mir da weniger. Ich habe da ein paar so Anfänge im Atelier auch herumstehen, die nie zum Abschluss kommen sind, weil kann ich 3 Wochen später weiterarbeiten. Also das, wenn nachher der Sog oder die Energie draußen ist, nachher ist es weg. Aber ich habe ein paar abgeschlossen auch, und das ist auch spannend.
Mhm.
Aber der Ton liegt mir mehr, weil entspricht mehr meiner Ausdrucksmöglichkeit.
Mhm. Aber wenn man jetzt so wie du in diesen großen Dimensionen arbeitet, dann hast du es ja nie in einem Stück. Das sind ja immer mehrere Stücke, die angefertigt werden, die dann quasi fertig produziert werden, um dann zusammengeführt zu werden.
Ja.
Ich war sehr beeindruckt, diese große Skulptur in Linz, die kam in 140 Kisten.
Ja, ja.
Also das ist ja dann schon ein logistischer Aufwand.
Ja, ist es schon, ja.
Also man kann es sich ja auch leichter machen, oder?
Ja, also es ist schon alles Arbeit. Aber es ist mir wert, und ohne den Hintergrund wäre es sehr schwer, wahrscheinlich mit sowas so zu arbeiten, weil es sich nicht umsetzen lässt. Also es braucht diese Struktur dahinter. Und wie gesagt, das Erste, was ein französischer Fotograf, den ich sehr gerne mag und der mich öfters fotografiert hat, der hat, wo er das erste Mal in mein Atelier gekommen ist, Zirkel, Lineal und die ganzen Sachen, hat er laut gelacht.
Ja, weil er das nicht erwartet hat.
Ja.
Naja, ich meine, ich finde es ja immer hochspannend, wenn eine, ich sage jetzt mal, Kreativität oder ein Chaos oder wenn die Geisteswissenschaft auf die Naturwissenschaft trifft.
Ja.
Und drauf kommt, dass das eine ohne das andere eigentlich auch nicht geht. Ja. Also das eine ist irgendwie die Idee und das andere ist dann das Werkzeug oder die Methode.
Ja, sehe ich. Also auf der anderen Seite ist ja das Atelier dann oft, wird dann chaotisch. Also ich fange an wirklich in absoluter Ordnung, mache eigentlich eine Tabula Rasa und da wird alles vorbereitet und dann geht's los. Und sozusagen von der abstrakten Form zum immer differenzierteren und immer eigentlich persönlicheren, individuelleren. Mhm. Also jeder Schritt ist eigentlich eine Loslösung vom abstrakten Allgemeinen. Okay. Weil das Volumen ist ja da. Ich meine, ich kann das Gleiche abstrakt machen, wenn ich das Bild nicht dahinter hätte. Ich meine, das Bedürfnis, ich habe da sozusagen immer das, ich bin sehr, oder beschäftigen mich sehr viel mit anderen Künstlern und Kunst und ich versuche eigentlich, oder ich mache eigentlich das, was es mir fehlt. Nicht?
Du verwandelst das?
Ja, sozusagen die Bilder, die ich woanders nicht kriege, die versuche ich mir zu erzeugen.
Das ist ja eigentlich ein ganz logischer Prozess, nicht? Weil damit ist klar, dass du nicht etwas produzierst oder duplizierst, was schon da ist, sondern
möchte
ist,
ich nicht.
Ja, ja.
Nein, möchte ich nicht, weil das ist das Bedürfnis und das befriedigt, sonst würde es mir nicht befriedigen. Mhm. Also den Aufwand würde ich nicht machen, wenn es, also gibt es andere Möglichkeiten.
Ja, das stimmt.
Also zum Geld verdienen ist das Falsche.
Naja, heutzutage gibt es ja wahrscheinlich mit 3D-Druck und so Sind das Entwicklungen, auf die du schaust? Ist das eine?
Interessiert mich nicht. Das kann für jemand hochinteressant sein und kommerziell kann man sowas sicher sehr gut nützen auch noch, also und mehr Effizienz. Ja. Also ich bin nicht an der Effizienz interessiert, sondern an dem Weg, den ich lebe. Mhm. Also das ist ein Durchgang durchs Leben und das ist eine Transformation einer und ein Bedürfnis, dem eine Form zu geben. Mhm. Von dem, was man erlebt, was um einen herum ist und was mich interessiert und was in der Kunst spannend ist oder was mir da auffällt oder was sie machen kann.
Ich meine, du hast jetzt vorher gesprochen von der Zeichnung und dass das ja auch ein Start ist oder auch eine Entwicklung. Da macht dann auch irgendwie Sinn, dass du Malerei studiert hast. Was natürlich, ich meine, Weiler und Rainer, habe ich das richtig?
Ja.
Das ist ja, finde ich, auch schon mal interessant, weil der Rainer ist für mich ein Bauer und der Weiler ist ein Bauer, ein Gestalter und der Rainer ist ja eher ein Zerstörer.
Ja, ja.
Ist das, ich meine, vielleicht ist das blöd und ich weiß auch nicht, wohin das führt, aber wieso hast du gerade bei diesen beiden, wieso haben dich diese beiden...
Also Weiler wollte immer, also das hat mich sehr beeindruckt als Kind, das war natürlich in Tirol.
Ja.
In Tirol sehr
natürlich. Ja.
Und das war für mich ein Traum, eigentlich dort hinzukommen. Und der Rainer ist dann mehr, den wollten wir als Studenten auch. Da war so Hearings ergeben und er war sogar einmal in der Akademie zu uns, auf Einladung des Assistenten, ich weiß nicht, ob das der Briesch war oder der Neubauer, der so in die Akademie gekommen hat, mit uns gesprochen und wir wollten eigentlich den Rainer als Nachfolge vom Weiler, weil das war schon länger Thema und so ist es dazu gekommen und das war auch noch interessanter Kontakt. Ja.
Aber dann trotzdem, wie lange, also du hast ja dann, also die Malerei hat dich dann irgendwie als Endprodukt nicht mehr interessiert? Oder?
Nein, kann man nicht sagen. Ich bin immer noch an Malerei interessiert, aber was ich auch gemacht habe, und das war dann eigentlich so gleich nach der Akademie, war schon in der Akademiezeit, ist diese Plastizität, war man immer auch in der Malerei, Pastosität, die hat man so kleine Objekte gemacht mit Farben, wo eigentlich so wie Paletten, Pastos, kleine Skulpturen waren es eigentlich, ich habe die Sachen und auf Postkarten und dann sind das mehr Kartonobjekte geworden, also Rahmenobjekte mit Bilder, aber immer Bild, also es ist schon Bild, also im bildhaften Denken verhaftet blieben, aber es war eigentlich trompe l'oeil, eine Augentäuschungen. Da war der Kartonrahmen war so präpariert durch Lack, dass er schwer ausgeschaut hat und wie Holzrahmen. Und das Ganze war sehr leicht und fragil. Und wenn man es angeschaut hat und an der Wand, hat man gemeint, das wiegt jetzt wirklich 20 Kilo, das Objekt. Und da diese Materialveränderungen und das Spiel mit der Illusion ist eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt in der Kunst und das hat mich immer fasziniert.
Also das war quasi diese dritte Dimension, die
man nachher mit spielerisch ein und ad absurdum geführt hat. Also ich glaube, dass die durchaus humorvoll waren, die Sachen. Ja. Und es hat mir halt einfach Spaß gemacht, aus Schaumgummi ein Gipsrelief zu machen oder ein Marmorrelief zu imitieren. Und das habe ich zu Assemblagen zusammengesetzt.
War das noch zu Akademiezeiten?
Das war gleich nach der Akademie eigentlich.
Okay, was hat der Rainer?
Das war die erste. Nein, der hat das nicht mehr gesehen. Ja. Der Rainer war, der war so als Figur ganz interessant, aber in der Akademiezeit, ich meine, er hat ja nichts gehalten von der Akademie und hat uns auch empfohlen, kein Diplom zu machen oder sonst irgendwas. Ich meine, ist ja auch lustig, wenn man die Professur annimmt, aber ist gleich, also der... Ja. Hat uns da eigentlich noch ziemlich in der Traufe stehen lassen, nicht?
Aber ich meine,
aber ist gleich.
Ich glaube, so stelle ich es mir aber auch irgendwie vor, dass man ja diese Zeit an der Akademie nutzt, um gewisse Dinge zu lernen oder sich anzueignen, Fertigkeiten zu schauen und dann sobald man aber aus diesem Bereich draußen ist, muss es eh dann da muss es ja dann explodieren in die eigene Richtung.
Ja, ja, und ich muss ja sagen, ich war 4 Jahre dort, habe das abgeschlossen, einfach nur, dass das fertig ist, aber kein Jahr länger. Mhm. Und nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich das Gefühl habe, da vergeht falsche Zeit, ja. Also da verliere ich was.
Ja. Und bist du dann gleich wieder zurück nach Tirol?
Da bin ich einmal nach Tirol, weil ich habe nachher den Zivildienst abzuleisten gehabt. Das war eigentlich auch ein ganz so interessantes Jahr. Ja. Und habe dann noch nebenher oder davor habe ich schon für mich arbeiten können und halt so weiter dann und auf der Suche, was mich interessiert und auch natürlich Kontakt hat man mit den Künstlerkollegen und Freunden ja weiterhin gehabt. Mhm. Und dann war an der Zeit, dass ich mir gedacht habe, ja, ich gehe noch woanders hin.
Ja. Und wo ist es dann hingegangen?
Ich wollte in den Norden, ich habe mir Amsterdam gut vorstellen können, von familiären Herkunft. Mhm. Und das war mir eigentlich auch schon ein bisschen eine Ahnung gehabt und es war immer interessant, also eine schöne Stadt und ja, interessante toll. Stadt. Und ich bin nachher in Köln hängen geblieben. Das war so, nein, weil ich einen Besuch gemacht habe davor mit einem Freund getroffen dann ist man da hängen geblieben. Mhm. Und weil das, was in Köln damals sehr gut war, es war relativ leicht und preiswert, Wohnraum und so ein bisschen Ateliergelände zu bekommen. Mhm.
Ja. Das war zeitlich einordnen?
Kann ich sagen, 86.
Ja, ja. Und hast du das Gefühl gehabt, dass du auch dort mehr findest von Gleichgesinnten oder?
Oder? Ja, das war halt, damals war schon sehr, da war Köln schon eines der Zentren der Welt. Mhm. Da hat es tolle Galerien gegeben, da waren viele Künstler. Das war eine lebendige Szene und da hat man schon das Gefühl gehabt, da war der Franz Wanner, der Sigi Anzinger, die Leiko Kimura. Mhm. Und da waren wir in die Ateliers und rum und ist noch was trinken gegangen, hat mit Walter Dahn und mit dem Dokobil hat man Fußball gespielt und waren so war offene und lebendige Szene eigentlich. Und das hat Auftrieb gegeben, wie man so sagt. Da waren auch natürlich tolle Museen und viele Ausstellungen, die man angeschaut hat. Also es war lebendig und anregend. Und da hat natürlich die Kommerzialisierung, also die im Kunstmarkt immer stärker Ding, hat da natürlich angefangen, wobei sie da noch ein bisschen mehr Autonomie gehabt hat, also dass es nicht unbedingt nur ein Produkt des Kunstmarkts werden muss, sondern auch, da war schon noch ein bisschen mehr künstlerische Neulanderoberung im Hintergrund.
Mhm. Aber ich meine, da ist natürlich vollkommen klar, also wenn ich mir deine Arbeiten anschaue, dann muss ja da bei dir immer auch eine Klarheit gewesen sein, dass es vielleicht auch um andere Dinge geht, als am Kunstmarkt realisieren zu können, weil ich habe es vorher schon gesagt, man kann es sich leichter machen, große Keramiken, das ist jetzt nicht etwas, es ist kein Westentaschenformat oder 80x80 cm große Leinwände, die gut zu platzieren sind. War die Dimension damals schon so groß? Hast du damals schon so groß gearbeitet?
Oder? Ich habe ganz klein angefangen und zwar, das war eine Notlösung. Ich war auf der Suche eigentlich in Köln, weil das ist natürlich eine Zäsur, wenn man einen Ortswechsel macht. Und ich habe da diese Kartonarbeiten, die eigentlich fast so eine abgeschlossene Gruppe waren, die habe ich über ein Jahr oder anderthalb Jahr gemacht. Und da habe ich wirklich auch oft Wochen dafür gebraucht, bis eine fertig war. Und ich habe eigentlich alles zerstört, was mit dem ich nicht zufrieden war. Okay. Also ich habe leider, muss ich sagen, 2, 3, da tut es mir leid im Nachhinein. Ja. Habe ich auch nicht einmal ein Foto. Ja. Ja. Ich hätte zumindest auch noch gerne so, wäre ja gleich. Aber so war ich damals. Und dann war das abgeschlossen und die waren auch ausgestellt bei der Krinzinger. Mhm. Und dann kommt man in ein neues Umfeld und nachher fängt man neu an. Mhm. Und da war ich wirklich, da habe ich Materialien nicht gefunden, die ich bei uns gefunden habe, weil es doch anders war. Mhm. Und nachher war ich wirklich auf der Suche, Plastilin gekauft, ich habe mit allem halt so herum experimentiert. Mhm. Und unter anderem habe ich auch irgendwo einen Sackton aufgegabelt und dann habe ich einmal mit dem einmal angefangen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man damit tut. Ich war in keinem Kindergarten. Es war meine erste Berührung mit Ton. Ton, ja. Also ich war total, bin wild aufgewachsen in den Lechauen. Ja. Also da ist habe ich keinen Bezug gehabt. Ja. Ich habe dann halt so angefangen zu modellieren und eigentlich, die existiert da eigentlich auch noch, die erste Arbeit. Ja. Ich habe gesehen, die mit Karton unterstellt, dass das nicht einsinkt, ja, und also Architektur gebaut. Mhm. Und die ist noch lang roh herumgestanden, trocknen lassen, habe ich jemanden gefragt, ob wir die brennen können, hat er gesagt, na, das ist kaputt und das ist, dann haben wir gedacht, na, lass mal so einmal, dann hab ich da mehrere Sachen auch gemacht, die habe ich eigentlich schon noch und die habe ich roh auf der Messe in Basel bei der Grinzinger ausgestellt, da ist noch die Hälfte schon kaputt angekommen und was noch bei mir war, habe ich alles noch einmal zusammen kleben können. Mhm. Das hat nicht gehalten. Dann habe ich mir gesagt, so, die erste, die wird gebrannt, das Gleiche ist halt im Ofen kaputt. Ja.
Ja. Und ist sie kaputt gegangen im Ofen?
Natürlich nicht. Ja. Okay. Gut gebrannt. Klar, ist das eine Frage des Brennens. Ich habe da Angst gehabt, da hat man gesagt, wenn da Luft drinnen ist, oder ich habe das nicht verdichtet oder sonst irgendwas. Das kommt immer auf den Ton drauf an, wie das reagiert. Es gibt schon so Tonarten, die an äußerst alles schwierig machen, aber die, wenn man weiß, was man da nehmen muss, nachher ist das gar kein Problem. Und die waren ganz ordentlich gemacht. Ja. Und die habe ich dann auch noch glasiert. Das habe ich auch erst immer selber gemacht. Ich habe da in dem Hobbygeschäft gefragt, wie das geht. Ja. Und nachher war das so weit, ich habe die immer mit dem Taxi dorthin führen müssen, die haben auch einen Ton verkauft und die Glasuren und die waren nachher, ach, jetzt kommen schon wieder sie, gell? Ja, die waren nicht so erfreut, weil sie da viel zum Brennen gehabt haben. Mhm. Ich habe gesagt, ja, aber einen Ton verkaufen muss man schon und die Materialien, es ist dann schon
aber gegangen. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hast dann einen Ton genommen und hast also mit auf Karton, mit, das ist ja dann, es kommt ja dann fast einer Zeichnung nahe, oder?
Es ist umsetzbar. Es ist
so ein direkter, man denkt so, ein direkter Zug, es ist so eine Suche, ein gestalterisches, offen, man kann dann, ich weiß nicht, wie lange man da hineinarbeiten kann, bis der Ton dann hart ist.
Das kann man rausziehen, wie man will. Ja. Also wenn Feuchtigkeit mit dem Sprühgerät wieder dazu dusch, also ich meine, das ist alles, man kriegt da handwerkliches Gefühl. Natürlich, je mehr man damit arbeitet, umso mehr kriegt man es. Wobei ich auch sagen muss, eigentlich vor jeder großen Arbeit habe ich eigentlich das Gefühl, ich habe das noch nie gemacht.
Okay.
Also das habe ich wirklich.
Ja. Also die.
Und auch wenn ich glasieren anfange wieder, also ich meine, ich weiß, wie es geht, aber weil man sieht ja nicht den Effekt gerade beim Glasieren oder so, boah, macht man das richtig oder ist das, muss man schauen, ich meine, ich habe sicher, es klingt absurd, aber es ist so.
Also schon, man geht mit einer gewissen Überzeugung ans Werk, aber man weiß nicht, ob es klappt. Also die Routine soll sich vielleicht auch gar nicht einstellen.
Ja, ist also da hat man wirklich, man steht wie vom Berg und wie mache ich das jetzt, dass ich da raufkomme oder nachdenken, obwohl man schon weiß, aber nochmal ist, und nachher, sobald man nach drinnen wird und wenn man also, man kommt dann in den, wenn es gut läuft, man fließt und nachher geht's. Das macht nachher, da ist man nachher manisch und
Ich meine, wenn es dann gebrannt ist, und also glasiert und gebrannt, dann ist es ja abgeschlossen.
Ja.
Ist das dann aber auch, ist das auch wichtig? Also einfach
weil es schon eigentlich, das kommt ja, man geht ja meistens von einer Idee aus oder einer Vorstellung. Man kann irgendwas sehen. Also ich vermeide, also das habe ich, ich habe Arbeiten nach der Akademie oder während der Akademiezeit gemacht, die so Zitate, ich habe auch sehr viel kopiert in der Zeit. Also ich habe zeichnet nach Vermeer, zeichnet nach Rembrandt, zeichnet nach Rubens, also ich habe das studiert. Ich habe da nach einer Zeit so mit Versatzstücken und Zitaten gearbeitet, also die wirklich beziehen. Aber es ist dann immer mehr zu dem geworden, dass ich eigentlich immer aus meinem Kopf und aus meiner Traumwelt meine Ressourcen hole. Und das ist wie ein Traumbild, kann man schwer erklären. Mhm. Es sind einfach, das fließt einen zu oder es fließt durch einen durch. Mhm. Und das ist ein Teil eben, wo ich sagen muss, das ist außerhalb des Wollens. Mhm. Aber die Vorstellung oder die Idee, die ist ja Teil oder Konglomerat oder Zusammensetzung von beiden, nicht?
Ja.
Zum Teil unbewusste und zum Teil eben bewusste und gewollte Form. Aber wenn die gewollte Form zu viel im Vordergrund ist, interessiert es mich nicht.
Ja.
Also es muss immer so was sein, dass es sozusagen ein inneres Geheimnis in anträgt, das eigentlich zu einer gewissen Erkenntnis des eigenen Vorgangs, zu einer Erkenntnis des eigenen Vorgangs führen kann, muss ja. nicht, aber kann.
Aber Teil von diesem Bogen ist dann eben auch, dass es dann fertig ist.
Es ist fertig und ja.
Also das ist einfach auch, dass sich das dann auch manifestiert, dass es sichtbar wird, dass
ist mir wichtig, ja. Aber es ist ja immer, war auch immer Teil meiner Arbeit, dass eigentlich immer alles ein Teil vom Ganzen ist. Mhm. Das heißt,
geht's du bist im einen,
eigentlich ist man gedanklich, das passiert mir dann auch, ich bin ja schon in einer großen Arbeit und dann drängen sich die Nächsten auf an Möglichkeiten. Wenn ich denke, das ist echt gut und spannend, nachher mache ich vielleicht eine Skizze, dass ich es nicht vergiss oder dass es eine Bedeutung hat. Oder eben, das wollte ich ja vorhin sagen, mit diesen in Köln, dass ich da noch begonnen habe, Zeichnungen zu sammeln, die ich eigentlich auch nicht, mit denen ich unzufrieden war, habe ich angefangen, nichts geworden. Die habe ich nachher nicht mehr zerstört, sondern auf die Seite gelegt und länger liegen lassen.
Ja.
Und das ist eigentlich nachher eigentlich ein Fundus geworden, aus dem ich eigentlich gelernt habe, dass das für mich durchaus sehr wertvoll ist, was ich da habe, obwohl es eigentlich künstlerisch vielleicht gar nicht interessant ist von dem, was ich Absicht gehabt hat, weil ich glaube, je mehr man in der Kunst da Absicht hat, umso gefährlicher wird es.
Mhm.
Also vom Inhalt.
Verstehe. Welche Rolle spielt dann eigentlich so die Zeichnung oder das Modell dann für das fertige Ding? Trägt es zum Verständnis bei? Ist es für einen Betrachter dann irgendwie logischer? Kann man dann diesen Prozess nachvollziehen? Möchtest du diesen Prozess auch gerne sichtbar machen? Ist es dir wichtig, dass die Leute das verstehen oder sollen die Leute dann vor so einer großen Skulptur stehen und eigentlich nicht genau wissen, was das jetzt soll?
Grundsätzlich, ich zeige auch die Modelle, also wie gesagt, da habe ich nichts, wie soll man das sagen?
Nein, du versteckst nichts.
Nein, das ist ja nicht, da gibt es ja nichts,
gibt's zu, nichts zu verstecken.
Gibt's nichts zu verstecken. Ja. Es ist nur, ich wollte nur sagen, natürlich ist ein Modell 1:5, wo ich sag mal, da bin ich nachher bei 50 Zentimeter, bei 5 Meter, ist das natürlich relativ klobig oder so, aber ich kann mir da schon die Volumen oder die Form und die Ausrichtung oder die Dynamik, die vielleicht drinnen ist, zumindest vorstellen, wie ich das umsetze. Da tue ich mir noch leichter, das sozusagen nachher 1:1 in Körpergröße umzusetzen. Und da ist manchmal gut, wenn es nicht zu definiert ist und manchmal denke ich mir, da habe ich eine genaue Vorstellung. Das muss so sein, aber dann kommt man drauf, nein, das geht so nicht.
Mhm.
Und die Schwierigkeit ist eigentlich das, ich hätte vielleicht vor 20 Jahren technisch vom Wissen, also wenn ich rein jetzt so keramisch vorgehe, da hätte ich auch größere Sachen machen können, so rein technisch. Aber formal künstlerisch, das Problem ist ja, wenn ich eine Form halb habe, da kann ich mit dem Weitergehen der Form da komme ich in eine Situation, dass mir unten die ganze Energie weggeht, weil das nicht ausgeht, die ist ja noch nicht tot, wie sie sein soll, oder die hört nicht so auf. Und dann macht man hat alles zerstört.
Mhm.
Und diese Erfahrung oder diese Spannkraft, da drüber zu kommen, das ist eigentlich die größte Herausforderung bei den großen Arbeiten. Und sowas, das finde ich eigentlich so, ich bin an dem auch nie interessiert, dass mir das jemand ausführt, weil da habe ich ja das kann ich nie machen.
Mhm.
Das kann man auch nie delegieren.
Das musst du selber machen.
Wenn man das für sich machen will, Ich meine, außer ich mache eine vergrößerte Form von der Oberfläche. Ich kann das Glas 10-mal so groß machen. Mhm. Dann habe ich das Glas halt 10-mal so groß, aber auch 10-mal so leer. Es steht halt 10-mal so groß da, aber es ist gleich viel Information da. Ja. Nur halt viel größer. Es beeindruckt dann mehr, das muss man sagen. Ja. Ich bin von so einem Glas, das 10-mal so groß ist, sehr beeindruckt. Mhm. Wie von dem.
Was soll das?
Ja, das kann man schon machen. Das kann in einem inhaltlichen Zusammenhang sein. Aber das ist halt auch eher... Das ist nicht künstlerisch, in der künstlerischen Form. Mhm, das sind umgesetzte Ideen. Und ich will eigentlich Form aus der Lebendigkeit erleben. Und das ist das, was du angesprochen hast beim Rubens. Und das liegt in der Skizze. Das ist nämlich genau die Lebendigkeit, wo er das entdeckt und eigentlich auch die Form in die Form bringt. Und man kann das Bild auch von der Wiesinger sehen, da spürt man das auch, das ist in jedem Detail drin. Kann ja nicht, kann man sicher einen geschickten Assistenten, der Ähnlichkeit erzeugen kann, aber das schaut auch anders aus und der geschulte Blick sieht das sofort.
Sieht das, ja. Ich meine, ich habe ja die Menschen beobachtet in der Ausstellung, wie sie sich deinen Arbeiten nähern. Die sind ja, du hast auch viel von Raum gesprochen, auch der, also die Leute setzen sich ja in Relation zu den Kunstwerken. Und da gibt es ja die, manchmal, also ich habe da noch ein bisschen zugehört, dann manche sind erinnert an Kambodscha, Angkor Wat, hinduistische Einflüsse. Ich habe irgendwie dann gedacht an gotische, ich weiß nicht, Wasserspeier oder so. Also ich glaube, da ist ein unglaublicher Ideenreichtum drinnen. Es ist nie, für mich nie konkret. Es ist immer so, wenn man glaubt, etwas zu erkennen, dann kommt man darauf, na, ist eigentlich nicht. Aber dann ist man gleich wieder woanders. Also dieses Nicht-Konkrete hat aber für mich auch zu tun damit, dass wir als Menschen vor diesen großen Skulpturen ja auch diese Relation suchen. Mhm. Die sind irgendwie zu groß oder zu klein für das, was sie sind. Es ist so, man ist so im luftleeren Raum. Empfindest du das, ist das... Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich ganz anders, weil du es ja genauso machst, wie es in deiner Vorstellung passiert. Aber unser einer, der Betrachter, ist ja zunächst einmal vollkommen aufgeschmissen.
Ne? Ja. Ich meine, soweit muss es für mich eigentlich, den Anspruch habe ich eigentlich schon gestellt. Ich meine, es gelingt nicht jede Arbeit, das muss man auch sagen. Aber eigentlich, ich muss die auch selber immer wieder anschauen können und für mich muss das eine Lebendigkeit haben, wie von einem Fremden. Mhm. Also wenn ich am Kopf vom Modigliani, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber wenn ich die anschaue, ich glaube, man weiß, wie sie ausschauen, dann zieht man doch den Katalog wieder mal raus und schaut ihn an, dann denkt man, nein, das ist ganz was anderes und das ist ganz hochspannend und bleibt spannend, ohne dass ich da mehr wie 25 oder 30 Köpfe habe, die ich da anschauen kann und das einer besser wie der andere. Ja. Also die mich lebendig halten geistig. Ja. Also da kann ich mich Stunden damit beschäftigen. Ja. Und das kann ich auch mit Arbeiten vom Sigi Anzinger in der Malerei. Also das ist alles andere als nur, ich meine, der hat Humor und der ist auch erzählerisch irgendwie wie der Rembrandt. Ja. Der ist irgendwie ist ganz anders wie ich bin nicht erzählerisch in dem Sinn. Aber mir unterhalte das enorm gut und zwar nicht nur, weil es sozusagen lustige Geschichten sind, sondern weil die malerische und bildnerische Qualität und Spannung, die da drinnen ist, das muss man machen.
Ich glaube, da geht es ja auch dann, es ist ja dann sehr spannend, wenn es nicht nur darum geht, was man auf den ersten Blick sieht, sondern auf das, was man spürt, was man vielleicht nicht sieht.
Ja.
In der Malerei, diese feinen Noten dazwischen, vielleicht auch die Pinselstriche, die vielleicht gar nicht da sind oder nur Lasuren.
Oder das, was nicht da ist. Sehr gut.
Und ich glaube, in deinen Skulpturen, du hast jetzt, wie gesagt, um den Raum, da geht es ja auch um das, um den Raum davor oder dazwischen.
Ja.
Oder also diese Begehbarkeit auch.
Oder das, was nicht da ist.
Ja, das, was fehlt.
Das, was fehlt, ja.
Moment, kurz ein Knoten im Kopf, das was fehlt, also obwohl du ja nichts wegnimmst aus einem großen Block, sondern du gestaltest ja
nach außen,
aber trotzdem geht es um das, was nicht da ist. Also gestaltest du auch den Raum dazwischen? Ist der?
Ja, natürlich. Ja. Es ergeben sich ja oft Bilder aus den Negativformen. Mhm. Mhm. so abstrakt von Gesicht bis was sich ergibt. Ja. Das ist in den Strukturen drinnen. Wie gesagt, ich meine, also mich fasziniert die Art Brut, und das ist ja eigentlich sowas, das sind Künstler, die voraussetzungslos Sachen machen. Das heißt, der Wölfle braucht kein Vorbild oder hat keins, sondern der schafft aus sich. Mhm. Und das sind die Zonen, die ich eigentlich schon enorm spannend finde, weil das ist zutiefst menschlich und ist in der, also das liegt der Urgrund auch der Seele oder das Spiel unserer Existenz. Nicht? Ja. Oder das ist eine Formgebung unserer Existenz. Nicht?
Mhm. Wir haben ja vor einem Jahr hier eine Ausstellung gemacht mit Helmut Gsellbäundner, der ja auch Skulpturen macht, wo es auch um den Raum geht, um das Dazwischen, um diese Relation. Ist das, wenn man in drei Dimensionen, wenn man beschließt, Bildhauer zu werden, dann geht es ja nicht ohne diesen Raum. Aber manchmal wird es eben mehr spürbarer als sonst. Also ich meine, du hast jetzt gesagt, ne, ganz logisch, aber für mich war das bis jetzt nicht logisch, dass es da auch um den Raum geht, der nicht, also wo nichts ist.
Ja, ja. Ja, das ist, das ist Erfahrung. Ist klar, wenn man sich mit den Sachen tagtäglich beschäftigt. Mhm. Also wie gesagt, ich habe mich eigentlich nicht als für die Bildhauerei jetzt bewusst entschieden, ganz im Gegenteil. Ja. Sondern ich bin es irgendwie geworden oder weil ich es irgendwo so denke oder weil es mich dorthin getrieben hat. Wie gesagt, in dem Sinn, ich bin ja nie, nein, hat mich nie, das war mir zu weit weg. Also klassische Bildhauerei wie ein Wotruba oder ein Ding zu machen, an das habe ich eigentlich nie gedacht. Mhm. Wirklich. Mhm. Ich wollte jetzt auch nicht, ich habe mir lange Zeit auch keinen eigenen Ofen besorgt, weil ich mir das immer offen lassen habe, ob ich wieder mehr zur Malerei zurück oder zum großen Zeichnen zurückgehe. Es ist nur, ich bin von dem Material so gefangen, dass ich eigentlich, ich werde nicht so viel mehr machen können, wie ich im Kopf in mir trage.
Okay.
Das steht fest.
Das wird sich nicht ausgehen?
Nein, wird sich nicht ausgehen.
Aber du hast es schon angesprochen, du musst es selber machen. Also die, jetzt, wenn man diese großen Arbeiten sieht, denkt man sich, ist ja fast gar nicht möglich, jetzt von der Dimension her, also wie stelle ich mir deine Werkstatt, ist es eine Werkstatt oder ist es ein Atelier?
Ich würde sagen Werkstatt, weil, kann ein Atelier sagen, nein, ist ja ein
Arbeitsplatz,
oder Arbeitsstätte, ist gut, weil das in einem alten Haus, es sind mehrere Gebäude, zwei Stöckelgebäude auch, und das waren Werkstätten, die ich übernehmen habe können. Im einen wird mehr so die Kisten und die Verpackung gemacht und im anderen habe ich die Brennöfen und da modelliere ich. Ich habe früher in beiden gearbeitet und gemalt und modelliert, aber das hat sich dann so ergeben, seit ich mich neu entschieden habe, einen Ofen zu kaufen, ist das zusammengewachsen, und weil man würde sich die ganzen Räume bei der Menge von Ton, die verschimmeln, oder da hat man, wenn man da keinen Ofen hat, dann würde das Klima nie reguliert, und durch das Brennen, durch die Zyklen, kriegt man die Wände eigentlich schön, bleiben die eigentlich schön in Ordnung.
Okay.
Und sonst habe ich davor echt Schimmelprobleme gehabt, wenn man 9 Monate da Skulpturen drin hat und ich habe gebrannt beim Christoph Durmer, das ist ein sehr guter Keramiker, der war in der Nähe, aber wir haben jede Skulptur und auch sehr große mit dem Auto, einen Kilometer fast mit dem Auto hin und her geführt und im Rohzustand, also das war schon alles sehr spannend.
Bis zu welcher Größe, wie groß kann so ein Teil sein?
Damals war es kleiner, weil der Christoph kleinere Öfen gehabt hat.
Du hast dann
und immer händisch. Und ich habe jetzt eigentlich danach, das war eben die Überlegung, einen Ofen, der einen Herdwagen hat, da kann ich praktisch alleine mit einem Handkran 300-400 Kilo alleine bewegen und in den Ofen setzen, also ohne Probleme. Mhm. Und damals war schon ein Problem, eine Skulptur abzubauen, zu dritt oft mit einem Teil, das 50 Kilo gewogen hat, weil das roh und zerbrechlich war. Mhm. Und wenn du das mit der Hand eingesetzt hast oder einsetzen hast müssen in den Ofen oder zuerst runterheben von der Skulptur, das war sehr spannend.
Mhm. passieren trotzdem manchmal.
Ja, es ist schon einiges auch passiert. Ja. Also ohne Bruch geht in der Menge nichts.
Ja.
Wir sind zwar ganz große Arbeit, da ist man praktisch ohne einen einzigen Glasurbruch. Mhm. Bei meiner größten ist mir das gelungen, bei dir selten, dass gar nichts abschlagt oder so. Mhm. Weil irgendwann ist man mal unvorsichtig.
Ja.
Selbst in der größten Routine.
Ja. Und wenn du es dann, wenn du dann diese, du hast gesagt, diese ganz großen Arbeiten, die siehst du ja dann auch oft erst, wenn sie an einem Bestimmungsort dann zusammengebaut werden.
Ja, fast alle großen, ja.
Aber trotzdem so einzeln kannst du es schon vor zusammenschauen.
Ja, ja, soweit das, was zusammenpassen muss, also soweit
die Anschlüsse
mache ich immer sozusagen, aber man fängt nachher, das wie jetzt gerade bei der letzten, da war nachher, das ist sehr schwierig, wenn gar nichts mehr da ist, weil die anderen habe ich ja schon produziert, das heißt, die sind gebrannt, die sind glasiert, das meine ich ja, da gibt es kein Zurück mehr, wenn man da drinnen ist.
Mhm.
Also da hat man schon viel investiert.
Ja.
Weil das geht da um Mengen.
Ja.
Und da sind nachher meistens die Kisten auch schon gemacht.
Mhm.
Also das muss werden.
Ja.
Und das ist natürlich, da ist man schon unter enormen Spannungen. Und da für Dornbirn, das war das erste Projekt mit der ganz großen Skulptur, die ist leider das dritte Projekt, das war zuerst in Saint-Étienne geplant gewesen, aber da ist der Laurent Hege ist noch früher gegangen vom Museum und da war noch kein Vertrag da und das ist dann abgesagt worden.
Mhm.
Und was ganz schade war die zweite Teilnahme im Printemps des September in Toulouse.
Mhm.
Die wollten das zeigen dann noch, haben eine Halle gemietet und dann ist Corona gekommen.
Ja.
Und das war schade, weil das wäre toll gewesen. Die haben eine riesen Halle gehabt und da so ist das nach Leipzig.
Mhm. Mhm.
Im Museum ist nachher sehr lange in Kisten gestanden. Und das war Arbeit, das wollte ich eigentlich zuerst sagen. Da war bis auf eine Woche hin hat das Timing gepasst, dass sie fertig wird.
Mhm. Also das, und wie groß ist die Arbeit?
Die ist 7 Meter hoch und ich glaube 13 Meter lang und 50 bis 60 Zentimeter dick. Es ist eigentlich wie eine Wand, die man durchgehen kann, durchschreiten kann. Sie hat zwei Seiten, aber ist trotzdem sie ist als Relief und als Rundplastik gedacht. Figuren sind sehr viele Figuren, die als Rundplastik gedacht sind, die Säulen und Dinge und eigentlich auch die Wandflächen hinten und vorne gibt so wie zum Durchschreiten eines Spiegels.
Ja.
Eine Vorder- und Hinterseite, wobei die Hinterseite eher biomorph strukturiert ist und die Vorderseite architektonisch.
Okay.
Also das war eigentlich, sie war dann so aufgestellt im Kunstraum, dass man drauf zugeht und durch die Skulptur durchgeht.
Ja, ich meine, das ist ein beeindruckender Raum, der Kunstraum.
Ja, ja.
Dornbirn, nicht?
Das ist groß. Also, ja.
Ich meine, so etwas dann zu bespielen oder auch zu dominieren? Ich meine.
Ja, ich glaube, ich hab den Raum, der hat da eine, wie soll man sagen, hat ein Echo abgegeben.
Ja.
Also es hat sich gegenseitig verstärkt. Und haben auch viele gesagt, die haben das sehr sakral gefunden.
Ja. Ja, ich denke mal, das ist ja auch so, wenn eine Arbeit für einen Raum gemacht ist, dann ist es vielleicht auch. Natürlich, wahrscheinlich kann man das ohne weiteres ins Atrium vom MoMA stellen und das würde dann auch funktionieren.
Ja.
Aber wenn es so einen Ortsbezug hat, hat das schon nochmal so eine.
Ist besonders spannend und man hat es auch dafür gemacht. Mhm. Ich meine, es war in Saint-Étienne waren ähnliche Räume, die waren auch so lang und so hoch, also das hätte sich gut ergänzt.
Mhm.
Und in Leipzig hat sich es nachher sehr gut ergeben. Nicht? Das, das sind Riesenräume, da wird sie fast, also da hat sie schon gut Platz.
Mhm.
Aber es ist gar nicht so leicht, ich wüsste jetzt in Wien kaum ein Museum, wo man das zeigen kann.
Mhm.
So.
Mhm. Groß, viel Arbeit. Jetzt wäre es wahrscheinlich auch total verständlich oder auch nachvollziehbar und wahrscheinlich würde dir das auch niemand übel nehmen, wenn du dir jetzt da einen Haufen Assistenten nimmst, die dir einfach diese Arbeit abnehmen. Du hast gesagt, das geht nicht, du musst es selber machen. wenn du jemand hättest, der so, dem du dann auch vertraust, oder ist es unmöglich oder ist es denkbar?
Dass meiner Meinung nach ist es unmöglich. Mhm. Ich meine, es gibt genug gute Leute, ja, die irgendwas machen können, was meiner Idee entspricht, aber mhm, da habe ich ja nicht das Erlebnis, was ich dort entdecken will. Mhm. Weil wenn ich das mache, was ich weiß, nachher kommt das halt raus, was ich weiß. Mhm. Und weil ich weiß in unserer Welt von, ich habe keine Ahnung, wie mhm, das funktioniert, was mhm, das ist. Mhm. Keine Ahnung.
Also
das ist ja keine Erfahrung. Mhm. Wenn ich sage, ich habe Bronze gegossen, ich mache auch Keramik in Abguss, mhm, jetzt in Gmunden, weil wahrscheinlich, wenn es gelingt, mhm, weil was machen, dann machen auch andere Leute mit der Form eine Negativform, das ist schwierig genug, mhm, das zu machen. Und ob man das herkriegt, aber das ist dann meine Form, aber das ist eine Edition, das ist dann schon nicht mehr so direkt. Mhm. Das ist schon okay. Das ist kein Problem, aber es ist mein Anspruch, das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, der Claude Monet soll einen anderen hinsetzen zum Seerosenweiher und der soll ihm, er geht inzwischen einen Kaffee trinken und der soll ihm die Seerosen malen, dann schaut er sich nachher an, ob sie ihm gefallen. Mhm. Ich glaube, in Monet ist darum gegangen, die Eindrücke, die er dort sieht, zu entdecken, ja, und da eine der großartigsten Bilder, mhm, in der Geschichte der Malerei zu machen, mhm, nicht, nämlich die abstrakt Universum sind und auch nur gegenständlich und eine Welt der Natur, mhm, in Superlativen. Mhm.
Mhm. Also wenn du durch dieses Ding durchgehst, oder ja, dieses Ding muss quasi durch dich als
gehen, es ist mein Erlebnis, ja, ja, das ist ja mein Erlebnis, ja, ich nehme mir das Erlebnis, der Monet wäre ja nicht glücklich, wenn er da ja nachher das anschaut und sagt, ja, das nehmen wir nicht, mhm, kann man schon machen, ja, aber kann man machen, mhm, kann auch interessante Sachen raus, will ich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass der Monet rauskommt. Mhm. Oder anderer Maler, der Manet oder wen immer man nehmen will. Ja.
Ich glaube, es geht dann eben was verloren, aber es geht ja in dieser heutigen Zeit ja oft und viel um dieses, also skalieren ist so ein Wort, das häufig genannt wird, und die Versuche, ich sage jetzt mal, wenn nach dem Zweiten Weltkrieg Picasso begonnen hat, in großen Auflagen Druckgrafik zu machen, mhm, weil der amerikanische Markt verlangt hat, dann war ihm das wahrscheinlich wurscht. Da hat er, ich meine, er hat seine Kunst gemacht, die war ihm wichtig, aber dann gab es dieses Parallelfeld es gibt ja in den Skulpturen, da gibt es die Editionen, okay. Mhm. Aber wenn etwas so groß und so arbeitsintensiv ist, ich finde das eben bemerkenswert, dann zu sagen, es ist meine Entscheidung, es so groß zu machen, und ich will, aber dann muss ich eben mit diesen Konsequenzen leben, und es ist dann halt einfach viel Arbeit, und muss halt ich machen.
Und was ich noch sage, ich finanziere das letzten Endes auch selber noch, mhm, über die Arbeit, die man halt verkauft, aber mhm, das ist dann schon mühsam, weil das kostet schon Geld. Mhm. So eine Arbeit, und die verkauft man nicht so leicht. Ja. Das heißt, das ist mehr. Ich meine, das von Picasso ist ein kommerzielles Konzept. Ja. Und das war damals auch, wo man sagt, es hat nicht genug Bilder gegeben auf der Welt, kann man das durchaus begrüßen, weil wenn jemand an Picasso im Wohnzimmer, es verteilt, aber ich habe jetzt, in unserer Zeit habe ich das Gefühl, dass zu viele Bilder herum sind, mhm, und jeder kann nicht einmal die eigenen Fotos, die er macht, anschauen, mhm, und schaut sie vielleicht noch einmal im Leben noch einmal an, wenn überhaupt mhm, er am Handy hat. Mhm. Das heißt, es ist eben ein Überfluss da brauche ich nicht irgendwas machen, das ich nur produzieren lasse. Also das Bedürfnis habe ich überhaupt nicht. Also mhm, das muss für mich, was ich mache, muss für mich was gewesen sein, für das ich leben wollte. Mhm. Deswegen, ich wollte nie Geschäftsmann werden und auch schon gar nicht Handwerker. Mhm. Das hat mich nicht interessiert. Also mhm, mich haben als Kind schon Bilder von Van Gogh interessiert. Mhm. Nicht, weil ich dorthin gedrängt worden bin, sondern weil die waren halt irgendwie auf einem Kalender oben. Und bei uns hat es schon Kunstbücher gegeben, natürlich. Mhm. Die haben wir auch angeschaut als Kinder, aber es ist mir nie, es hat da nie einen Ehrgeiz gegeben, dass ich das machen muss oder mhm, sonst was, sondern das hat mich von mir aus interessiert. Und das war die Lebendigkeit, die ich an dem irgendwo immer bemerkt habe und das immer gesehen habe. Und die interessiert mich. Und die habe ich nicht, wenn ich irgendwas produzieren lasse, was einem gewissen ästhetischen Anspruch entspricht oder einer sogar Forderung fast heutzutage. Ich meine, der Kunstmarkt fordert ja gewisse Produkte.
Der Kunstmarkt ist eine Bestie.
Und das ist ein Kommerzgebilde. Und das ist immer noch stärker geworden. Also es treten das, was künstlerische Aspekte macht, was eine Kunst ausmacht, ist eigentlich oft diametral, steht das dem entgegen. Wie gesagt, also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Du hast vorher gesprochen, dass es manchmal Jahre dauert, bis sowas dann entsteht oder auch der Prozess. Sicher. Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Arbeiten machst du pro Jahr oder wie viel?
Ja, ich kann sogar sagen, weil ich eigentlich ab der Zeit in Köln habe ich es wirklich angefangen zu nummerieren und aufgeschrieben, weil das auch eine Möglichkeit war, einen Überblick und einen Abschluss auch sozusagen der ganzen Sache zu geben. Bei die Skulpturen bin ich bei 380 und bei den Bildern bin ich, glaube ich, 150, 160. Mhm. Also das sind nachher Gemalölbilder oder große Kulissenbilder, Keramikbilder, bis zum Teil Relief. Zeichnungen bin ich über 1500. Das Zeichnen in dem Sinn ist jetzt mit den großen Projekten ein bisschen in den Hintergrund geraten, dass man nicht sozusagen nur für die Zeichnung selber zeichnet. Also ist ja auch ein künstlerisches Medium, das enorme Ausdrucksmöglichkeiten hat und das ist sehr schätze. Für mich ist es fast mehr nur so Skizzen und Hilfsmittel zur Zeit, weil mir das eine natürlich voll braucht, die Skulptur. Kann man am Abend nicht mehr zeichnen, wenn man den ganzen Tag modelliert hat.
Ja. Nein, ich denke mal auch, das ist ja auch, wenn die
körperlich
Finger...
Und wenn der Fluss weg ist, dann hat man auch nicht das Bedürfnis und das ist ja, was mich befriedigt. Da habe ich auch nicht das Bedürfnis. Ich meine, ich habe schon manchmal Lust, ich würde da mal mehr gern zeichnen und irgendwelche Sachen da wirklich auch zeichnerisch vertiefen, aber da ist es eher eigentlich nur, wie gesagt, ein Festhalten von Ideen oder Hilfsmittel für die großen Arbeiten.
Die großen Arbeiten, sind die eigentlich, sind die wetterfest?
Zum Teil.
Okay, das ist also...
Ja, das ist auch, wenn man sie hochbrennt, also es sind ein paar Arbeiten in Linz, sind zu sehen, die sind Stein. Zeug und die kann man eigentlich auch ins Freie stellen. Die anderen nicht, also das ist nicht möglich. Und bei ganz großen Projekten, muss ich sagen, wäre das viel zu, also das könnte man nicht leisten, weil da hat man die 1250 Grad ist man beim Steinzeug.
Wirklich so hoch, ja.
Und beim anderen ist man bei 1040, also das sind 200 Grad Unterschied, aber die fast die doppelte Energie brauchen. Und dann kommt noch einmal dazu, dass ab der zweiten Stufe, da wird noch einmal das letzte Restwasser rausgebrannt und da verdichtet sich es noch einmal, hat man mehr Verzüge und Torsionen. Das heißt, bei großen Arbeiten ist es schwierig. Ich habe schon gemacht für Celestat zum Beispiel, das ist ein 5 Meter hohes Portal, das jährt sich eh jetzt zehn Jahre. Das geht schon, aber das kostet mehr und da sind Aufträge natürlich gefragt für sowas, weil da ist die Finanzierung und das Risiko ist man einfach, das hätte ich nicht. Und da wird es eine Belastung. Und also 1250 Grad, das merkt man, das ist. Da merkt man so einen Ofen. Also, ja, das merkt man, der Stromrechnung und das merkt man allem. Das reicht für alle schon.
Naja, wenn man sich deiner Kunst nähern möchte, ich meine, ich bin Jahrzehnte jetzt schon fast hunderte Male durch den Eingang der Residenz in Salzburg gegangen, wo ja der Durchgang gestaltet ist von dir. Sie werden dann irgendwie zu Begleitern. Also ich glaube, eine gute so Kunst am Bau, und das ist ja in dem Fall, ist es ja, fügt sich ein. Ich wusste es nicht bis erst relativ rezent, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist doch eigentlich, das ist ja von dir, was ja ein gutes Zeichen ist, glaube ich, dass es nicht, dass ja. es irgendwie so sich einfügt, mhm. dass es nicht irgendwie einen Bruch bedeutet, sondern eine Weiterentwicklung.
Ja, ja, es gibt nur das gegenteilige künstlerische mhm. Konzept auch, dass man dagegen mhm. arbeitet, aber es war da sicher nicht mhm. meine Intention. Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich was vor dem Tor machen mhm. und das wurde auch, damit habe ich den Wettbewerb gewonnen mhm. für diese Ausschreibung. Mhm. Das wurde dann torpediert, also das wollten man
das können Sie, die Salzburger.
Ja, ja, immer. Und ich glaube, das wäre sehr spannend geworden, das wäre etwas größer wie das in mhm. Frankreich geworden mhm. und da hätte ich gute Lust gehabt, das zu ja. machen, aber ja. das, die Jury, und die war groß, also ja. die waren einstimmig dafür, ja. aber da hat es gleich nachher gegen, da war von Weihnachtsstand ja, und Fiaker ja. und da hat glaube ich irgendeine Zeitung auch noch gleich da ein bisschen Wind gemacht. Ich habe das noch nicht so verfolgt. Ja. Das war nicht. Wie gesagt, ich kann aufs andere auch reagieren. Das ist halt mhm. immer auf die Möglichkeit im Gang kann man das natürlich.
Siehst du, und das ist eine große Gabe, ja? Weil du hättest ja auch dann in dem Moment sagen können, leckt's mich am Arsch. Ich bin dahin. Entweder macht es so. Oder man sagt, okay, ja. Ich finde das grundsätzlich gut, ja, einfach auch zu reagieren. Es ist halt eine Realität,
ja.
mit der wir uns, also eine Kuratorin, ein Kurator hat halt einfach Vorstellungen und alle sind dafür.
Ja, ja.
Aber wenn dort eben der Fiaker-Standplatz ist oder der Weihnachtsmarkt, das ist halt auch eine starke Lobby.
Ja, ja. Und wie gesagt, da kommt das vielleicht durch, dass ich vielleicht doch auch sehr malerisch noch auch wieder denke mhm. oder dass man die Fläche nachher nicht sagt, man, das Relief ist mir zu wenig oder, mhm. oder das Bildhafte. Mhm. Also da kann man auch irgendwas. Mhm. Also es hat mich gereizt und ich habe da sozusagen das Spiel gefüllten und Raum, ich sage nicht Lernraum, also was Barock-Thema ist, mhm. Raum und Fülle mhm. war so das Thema, nicht? Also negativ, positiv. Mhm. Und das ist eine Möglichkeit, da zu arbeiten.
Ja. Na gut, ich bin eigentlich, also ich meine, ich habe noch lange nicht alles verstanden. Es ist komplex. Ich habe mich selten auf ein Gespräch eingelassen, wo ich so wenig gewusst habe, was mich da erwartet. Ich finde das einen, aber in Wahrheit ist es für mich alles schlüssig. Also ich glaube, der Karl Schuch, ein Lieblingsmaler von mir, hat gesagt, es geht mir nicht darum, was ich male, sondern wie ich es male.
Super,
also um die ist Methoden.
Ein toller Maler.
Ja. Ja. Und ich glaube, wenn du eine Idee hast oder eine Vorstellung von einem Objekt und das dann einfach umsetzt und dann ist es da, dann ist das wahrscheinlich ein riesengroßes Geschenk, weil ja. das wäre ja alles sonst nicht da, wenn du es nicht ja. machen würdest. Und das ist sehr interessant, was du gesagt hast, dass du etwas machen möchtest, was dir noch fehlt.
Ja, ja, das ist eigentlich, weil es hat ja, ich meine, es kommt darauf an, wie man es macht. Mhm. Du kannst Stillleben malen, man kann Porträts malen, mhm. man kann Natur malen, Landschaft, mhm. Man kann modellieren, man kann das machen. Mhm. Das alles schon irgendwie, das meiste irgendwie gemacht worden. Das Neue in dem Sinn, es mhm. baut ja immer die Kunst auf andere auf mhm. und entwickelt sich weiter, aber das Entscheidende ist immer das Wie. Mhm. Und wie das gesehen wird. Und da, das sind eigentlich die Sachen, die spannend und lebendig sind. Mhm, mh. Weil die Äpfel vom Schuch in mhm. München,
ja,
Traumhaft, ich meine, die gibt es vom Cézanne, gibt es die auch, aber die sind anders. Und mhm. es ist formal nicht einmal so, also es ist eine Anordnung mhm. von Äpfeln, die könnten auch vom Cézanne sein, mhm. aber es ist trotzdem Schuch. Mhm. Und die vom Cézanne sind die vom Cézanne.
Ja.
Und es ist beides eine Welt für sich. Mhm. Ja. Mhm. Ohne, und da kann man sich vertiefen, weil sie auch nicht blenden.
Ja.
Das sind Künstler, die, das gibt es halt wie überall, die wenn irgendwas Parfum hat, das mhm. riecht zwar gut mhm. und ist schön, aber oft findet man dahinter nichts. Oder mhm. In der Natur kann man mehrere Düfte dann mhm. Finden. Mhm. Riecht vielleicht nicht immer gleich gut, aber es ist interessanter, mhm. wie vielleicht nur ja. das Geschönte. Mhm. Das Entscheidende ist das Wie. Ja.
Also mich hat das auf jeden Fall sehr beeindruckt, die, diese Ausstellung in Linz, läuft sie noch?
Die geht bis, das ist leider am Prospekt und an der Einladung ist falsch angegeben, also die geht bis 2. Septemberwoche.
Mhm. Also sicher. Bitte auf jeden Fall anschauen, es ist sehr beeindruckend. Und sonst, wo wird man... Was sind die, wo wird es das nächste Mal die Düfte vom Elmar Trenkwalder zu riechen geben? Dürfen wir noch nichts sagen. Ist was geplant?
Nein, es gibt den Fontainebleau, ist eine Ausstellung mit Skulpturen im Garten. Es war im Centre Pompidou noch eine kleine, oder eine Ausstellung, wo ein paar Arbeiten von mir dabei waren, von einer sehr interessanten Sammlung. Und die anderen Sachen, da warte ich noch. Größere Sache in Österreich wird wahrscheinlich im Museum oder ist im Museum Liaoning nächsten Frühjahr geplant.
Ja, also ich glaube, es ist also ganz egal. Also ich werde mir auf jeden Fall, was auch immer da passieren wird, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin ein richtiger Fan jetzt geworden. Und das ist, weil es eben. Weil mich das herausfordert, weil ich da wirklich jetzt eine Dimension auch sehe und erleben darf, die mir bis jetzt nicht so schlüssig war und klar war. Und das ist dann für mich dann immer so die Antwort auf die Frage, was ist denn Kunst? Es ist dann für mich Kunst, wenn es meinen Blick auf die Welt ein bisschen neu ordnet. Und das ist, dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ich glaube, wenn man sich, und ich kann nur jeden auffordern, sich auf deine Kunst einzulassen, es ist ein Erlebnis, ein Raumerlebnis, und es ist einfach auch schön, wenn ich das so sagen darf.
Ja, danke. Gerne. Sehe ich auch so. Und für mich ist immer, Kunst ist interessant, wenn sie mich wenn sie Fragen aufwirft und wenn sie mir was auslöst, was mich elektrisiert im Grunde. Und wo dem ich immer wieder nachgehen möchte.
Also für mich ist es der Beginn einer Reise. Lieber Elmar, vielen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, es hat wieder mal etwas länger gedauert, liegt aber daran, dass ich einfach, und ich kann euch versprechen, es hätte auch noch viel länger dauern können, aber irgendwann ist einfach Schluss und irgendwann ist auch alles gesagt, und ich ärgere mich natürlich ein bisschen, dass ich mich nicht noch besser vorbereitet habe, weil so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ich glaube, was auch klar geworden ist im Gespräch, ich war mir da nicht so sicher, die Ausstellung im Schlossmuseum in Linz läuft noch bis zum 14.09.2025, und es ist wirklich, ich meine, ich empfehle gerne und oft, aber, und ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, man hätte fast umsonst gelebt, wenn man sich diese Ausstellung nicht angeschaut hätte. Also bitte fahrt nach Linz und schaut sich das an, es ist unglaublich interessant. Besonders gut gefallen hat mir heute in dem Gespräch, wie Elmar Trenkwalder davon spricht, dass er in seinem künstlerischen Schaffen versucht, das zu machen, was es noch nicht gibt, was er sich wünscht, was ihm fehlt auf dieser Welt, und diesen Gedanken finde ich einfach wunderschön. Wunderschön fände ich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Es ist wie immer absolut wichtig für mich, dass ihr über diesen Podcast sprecht. Erzählt euren Freunden davon. Mir ist das wichtiger als jeder Algorithmus. Wir machen auf jeden Fall weiter. In 2 Wochen gibt's dann die nächste Folge. Bis dahin möchte ich mich bedanken bei Matthias Jakesic für die Produktion dieser Folge und bei Sarah Scherer für das Leihen ihrer herrlichen Stimme. Für mich bleibt es jetzt zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.